Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
8-year-old Somaya just woke up. One cold splash of water in the face and she's ready for work.
Da erzählt die 8-jährige Somaya in einem Bericht der Deutschen Welle, dass ihre Mutter sie nicht zur Schule gehen lässt, weil sie eben Geld verdienen muss für die Familie, die aus Syrien in den Libanon geflüchtet ist. Ja, und das Leben von Somaya, das führen Millionen Kinder auf der Welt. Auch wenn die Kinderarbeit seit Jahrzehnten geächtet wird, ist sie immer noch da. Was hilft also? Da schauen wir heute nach Usbekistan, wo einst alle mithelfen mussten, um die Baumwolle zu ernten, auch die Kinder. Für die gesamte Sowjetunion wurde dort geliefert und später auch für den Westen, bis es zum Boykott kam, wegen der Kinder- und Zwangsarbeit. Hi, ich bin André Zante und für uns auf den usbekischen Baumwollfeldern unterwegs war Birgit Wetzel, um den Wandel der dortigen Baumwollindustrie zu untersuchen.
Rechts und links der Straße, überall sind Baumwollfelder zu sehen. Ich bin in der Nähe von Termiz, im Süden von Usbekistan. Hier dreht sich im Oktober alles um die Baumwollernte, wie im gesamten Land. Das meiste ist abgeerntet. Nur wenige Baumwollpflückerinnen sind noch da. Unter ihnen Socherbek, Laila und Nossa.
Das ist jetzt die letzte Ernte. In der letzten Ernte wird nur noch wenig geerntet.
Die drei kommen aus dem benachbarten Dorf. Sie pflücken nicht jeden Tag, nur ab und zu. Dafür erhalten sie Geld.
Bezahlt wird nach Leistung. Wer mehr pflückt, bekommt mehr Geld.
Haben Sie auch Schüler gesehen, die bei der Ernte helfen?
Nein, jetzt wird nicht mehr mit Schülern gepflückt. Der Präsident will das so. In meiner Schulzeit musste ich pflücken. Jetzt kann pflücken, wer will. Wer nicht will, braucht es nicht.
Wer pflückt, geht von Pflanze zu Pflanze, zupft die weißen Büschel ab und legt sie in einen Sack. Maschinen sind keine auf dem Feld zu sehen.
Hier wird alles mit der Hand gepflückt. Die Traktoren holen dann die Baumwolle ab.
Die Baumwollernte ist in Usbekistan eine nationale Angelegenheit. Schon seit Sowjetzeiten. 2 bis 3 Millionen Menschen wurden jedes Jahr abkommandiert auf die Felder. Das war etwa jeder 8. Einwohner im arbeitsfähigen Alter. Vor allem Frauen. Aber auch die Jüngeren mussten ran. Ganze Schulen und Universitäten wurden mit Bussen angekarrt, um die ganze Sowjetunion zu versorgen. Rund 4 Wochen dauerten die Einsätze zwischen Mitte September und Anfang November. Viele können sich heute daran noch erinnern, so wie Marat, 30 Jahre alt, lebt in Samarkand, arbeitet als Dozent für Germanistik an der Universität in Samarkand und freut sich, auf Deutsch zu berichten über seine Baumwollzeit.
Ich war 17 Jahre alt, es ist angefangen, das Baumwollpflücken. Wir sind einfach täglich gefahren, wir sind morgen gefahren und am Abend zurückgekommen. Und während meiner Studienzeit an der Uni, guter Monat, waren wir vor Ort in Samarkand, wir waren ein bisschen weiter, von morgen bis Abend waren wir auf dem Feld.
Übernachtet wurde in Kindergärten und Sporthallen. Es gibt Berichte über Kinder, die das staatlich angeordnete Pflücken als Sklavenarbeit empfanden. Sie seien müde gewesen, hätten Hunger gehabt und ihnen sei kalt gewesen. Für Marat war es aber nicht nur eine harte Pflicht, sondern auch eine Verlängerung der Ferien.
Es klingt ein bisschen merkwürdig, aber wir sahen diese Baumwollezeit als eine zusätzliche Ferien. Wir sagten, okay, noch einen Monat Zeit, dass wir noch ohne nichts zu tun verbringen können. Und wir nahmen die Bücher mit und wir dachten, dass wir die Bücher lesen können, aber nee, das ist die jugendliche Zeit. Wir waren frei, wir waren ohne Eltern hier. Ganz schöne Zeit.
Während die erwachsenen Pflückerinnen und Pflücker eifrig pflückten, um Geld zu verdienen, erhielten die Schülerinnen und Schüler oft nichts, außer das Essen abends und morgens. Mussten aber in Vollzeit arbeiten. Der 30-jährige Marat erzählt, dass sein Unikurs damals Geld bekommen hätte, je nach Leistung.
Für gepflücktes Baumwolle kriegten die Studenten Geld, aber die meisten waren ein bisschen faul und nicht so viel gekriegt.
Baumwolle war und ist eines der wichtigsten Exportgüter Usbekistans, neben Gold, Kupfer, Uran und Erdgas. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der alten Lieferketten musste sich das zentralasiatische Land umorientieren. Auch den westlichen Markt in den Blick nehmen. Doch es hagelte Kritik wegen der Kinder- und Zwangsarbeit. Die Cotton Campaign, ein Zusammenschluss von Menschenrechts- und Arbeitsorganisationen, rief 2003 zum Boykott der usbekischen Baumwollprodukte auf. 2010 zeigt auch das ARD-Fernsehen Aufnahmen, die belegen, dass auch für Kleidung in Europa massenhaft Kinder auf den usbekischen Feldern eingesetzt werden.
Auf, Kinder, kommt her! Schnell, hierher, schnell! Hier müsst ihr pflücken! Los, macht endlich weiter!
Die heimlichen Aufnahmen belegen Kinderarbeit in ganz Usbekistan, in den Regionen Samarkand, Buchara, Taschkent, Chiva oder Andischan.
Die Berichte führen zu einem Boykott großer Ketten. Usbekistan wandelt sich, kooperiert ab 2013 mit der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation. Es folgt ein Abkommen mit der Weltbank und seit 2018 gibt es Kontrollen bei den Ernten. Heute müssen Schüler und Studenten nicht mehr auf die Felder fahren. Gleichzeitig will Usbekistan jetzt die Wertschöpfungskette zunehmend im Land behalten. Baumwolle wird nicht nur exportiert, sondern in neuen Wirtschaftsclustern auch weiterverarbeitet. Die Firma BTC, Buchara Textile Company, produziert in Taschkent aus der heimischen Baumwolle Garne. Es sollen sehr gute sein, versichern mir die Mitarbeiter hier im stündlichen Qualitätscheck. Die Rohbaumwolle läuft auf breiten Bändern in die erste Maschine und verlässt sie als breiter Strang. Aus der nächsten kommt sie schon viergeteilt. Immer dünner werden die Fäden, bis sie auf einer Spule landen. Dann werden sie verpackt und gehen zu einem usbekischen Textilproduzenten, um daraus T-Shirts, Hemden und Hosen herzustellen. Bisher vor allem für die Staaten in der ehemaligen Sowjetunion. Aber seit die Internationale Arbeitsorganisation im Frühjahr 2021 offiziell bestätigt hat, dass es in Usbekistan keine Kinderarbeit und Zwangsarbeit mehr gibt, steht auch der Westen wieder als Markt im Fokus. Maßgeblich dafür verantwortlich ist der seit 2016 amtierende Präsident Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev hatte das Ende der Kinderarbeit gleich zu Beginn seiner Amtszeit in Reden oft thematisiert und zu einem seiner obersten Ziele erklärt. Wer sich nicht an die neuen Regeln hält und erwischt wird, muss jetzt auch hohe Geldstrafen zahlen, erklärt der stellvertretende Arbeitsminister Erkin Mukhitdinov.
2013 hat Usbekistan die Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisation angefangen. Aber die großen Veränderungen fingen erst 2017 an. Als erstes hat der Präsident bei der UN-Generalversammlung in New York angekündigt, dass Usbekistan die Zwangsarbeit zusammen mit der ILO bekämpfen wird und dass es dafür einen entschlossenen politischen Willen gibt. Dann wurde sie als krimineller Akt in die Gesetze aufgenommen. Die Strafgelder für Zwangsarbeit und Kinderarbeit wurden erhöht. Dann haben wir uns mehr zur Gesellschaft geöffnet und auch zu den Menschenrechtsaktivisten. Vor ein paar Jahren war das noch unvorstellbar. Jetzt legen wir schon zum zweiten Mal Dokumente vor über die Beachtung der Menschenrechte in den Baumwollfeldern. Wir hatten in dieser Saison 62 Fälle. 5 davon haben die Strafverfolger gemeldet und es gab 3 kriminelle Fälle.
Angesichts von mehr als 2 Millionen Beschäftigten auf den Feldern eine sehr geringe Zahl an Verstößen. Der Vertreter des Arbeitsministers erklärt das mit den einfachen Meldeverfahren.
People can come.
Menschen können demnächst sogar über das Internet kommunizieren oder zu den Zentren kommen und den Inspektoren die Zwangsarbeit anzeigen. Wir geben dann 2 Tage Zeit für eine Einigung zwischen Angestellten und Arbeitgeber. Wenn die Sache nicht nach 2 Tagen geregelt ist, werden die Inspektoren daraus einen Fall machen oder es sogar vor Gericht bringen. Dafür gibt es ein Online-Gericht, das innerhalb von 6 Tagen tätig wird.
Online-Court.
Auch die Internationale Arbeitsorganisation ILO bestätigt in ihrem aktuellen Bericht, dass die systematische Einsetzung von Kinder- und Zwangsarbeit in der Baumwollindustrie in Usbekistan ein Ende hat. Mehr als 99% der Beschäftigten würden freiwillig auf den Feldern ernten. Die Cotton Campaign hat das Ende der Zwangs- und Kinderarbeit in Usbekistan allerdings noch nicht verkündet und bleibt bei ihrem Boykott. Sie fordert unter anderem, dass die usbekische Regierung es zulässt, dass sich nicht Regierungsorganisationen gründen dürfen. Bisher wird ihre Arbeit kriminalisiert.
Ich habe Usbekistan verlassen, nachdem ich für Menschenrechtsarbeit inhaftiert wurde und um meine Sicherheit fürchten musste. Dank Human Rights Watch hatte ich die Möglichkeit, nach Berlin zu kommen, wo ich meine Arbeit fortsetze.
Umida Niyazova ist Usbekin. Sie arbeitet als Journalistin und Aktivistin für Menschenrechte und lebt seit 13 Jahren in Berlin. Sie musste ihre Heimat verlassen, nachdem sie die Zustände damals in der Baumwollindustrie kritisierte. Aus Deutschland bewährte sie die Fortschritte.
Seit 2017 hat der Staat damit begonnen, erst Kinder, dann Studenten, dann Schulpersonal von der Baumwollernte zu befreien. Ausgehend von der letzten Baumwollernte können wir sagen, dass es keinen Zwang mehr gab. Die Regierung hat die Löhne für die Pflückerinnen und Pflücker mehrmals erhöht. Aber es gibt noch Risiken. Die Baumwollernte wird noch weitgehend vom Staat kontrolliert. Obwohl der Baumwollsektor privatisiert wurde, ist noch keine vollständige Marktbeziehung zwischen Erzeugern und Käufern entstanden. Der Staat entscheidet, wie viel Fläche die Landwirte bepflanzen müssen, damit die Cluster in den jeweiligen Bezirken genügend Baumwolle für die Produktion haben.
Umida Niyazova ist auch Teil der Cotton Campaign, die 2003 zum Boykott der usbekischen Baumwolle aufrief. Jetzt arbeitet die an einer Neubewertung.
Die Cotton Campaign arbeitet zurzeit ihren Standpunkt aus. Ich kann nur bestätigen, dass unsere NGO, Uzbek Forum, keine systematische Zwangsarbeit mehr beobachtet hat.
Zurück nach Usbekistan kann Umida Niyazova trotzdem nicht so einfach. Kritiker sind immer noch ungern gesehen. Von Meinungs- und Pressefreiheit ist das autoritär regierte Land noch weit entfernt. Die Führung will erstmal den ökonomischen Wandel hin zur Marktwirtschaft schaffen. Dafür wurden auch die neuen Wirtschaftszentren gegründet, deren Händler jetzt Kontakte suchen zu westlichen Lieferanten und Ketten. Ein Unternehmen, das jetzt mit den neuen Strukturen arbeitet, ist die Buchara Textile Company. Die Firma ist in Buchara und Taschkent beheimatet, hat aber große Baumwollfelder in vielen Teilen Usbekistans und managt die ganze Kette, erklärt Vizedirektor Oybek Yusupov.
Wir säen erst einmal die Baumwolle, also wir bereiten den Boden vor. Dabei geht es schon um die spätere Qualität. Jede Region hat ihre Eigenschaften, ihr Klima, ihre Bedingungen an Wasser, jeder Boden seine besondere Zusammensetzung. Dann ernten wir die Baumwolle, bringen sie zur Fabrik, verarbeiten sie, geben sie an die Textilkombinate. Da wird sie gefärbt und dann der Stoff hergestellt, zu Kleidung genäht, verpackt und geht dann auf den heimischen Markt oder zum Export.
Die Firma will expandieren und effizienter produzieren. Deshalb will sie in diesem Jahr viele neue Erntemaschinen kaufen, sagt Vizedirektor Yusupov.
Wir werden 150 Erntemaschinen kaufen. Schon jetzt haben wir allein im Oblast Taschkent 24 Maschinen. Weitere 10 für Buchara kommen hinzu und nochmals 10 für Taschkent. Aber Erntearbeiter werden wir weiter brauchen, um 100% der Baumwolle zu ernten.
Die Technik wird also langsam die große Zahl an Erntearbeitern minimieren. Und das seien alles Volljährige, ergänzt noch der Assistent des Chefs Alisha Durtayev.
Unsere Firma erlaubt keine Kinder- und keine Zwangsarbeit, auf Initiative unseres Präsidenten Mirsi Joyev. Wir schließen mit allen Arbeitern einen zivilrechtlichen Vertrag ab. Es arbeiten nur noch über 18-Jährige. Unser Ziel ist, eine saubere Baumwolle auf den Markt zu bringen, nach allen Gesetzen.
Lange Jahrzehnte hatte die Baumwollproduktion nicht nur Kinder ausgebeutet, sondern auch die Natur. Weil so viel Wasser benötigt wird für die Baumwolle, kam immer weniger über die Zuflüsse in den Aralsee, einst so groß wie Bayern, ist er inzwischen auf eine Fläche von 10% geschrumpft. Rund 1 Million Menschen, die rund um den See lebten, verloren ihre Lebensgrundlage. Sandstürme wehen jetzt dort, wo einst Schiffe fuhren. Auch wegen des knapperen Wassers in Zentralasien wird in Usbekistan jetzt weniger Baumwolle angebaut als früher. Auf einigen ehemaligen Baumwollfeldern wachsen jetzt Obst- und Walnussbäume. Sie brauchen wenig Wasser und haben ertragreiche Ernten. Andere Felder wurden zu Gärten umgewandelt und weitere zu Bauland für neue Häuser. Mit weniger Baumwollfeldern und nur noch bezahlten Arbeitskräften international konkurrenzfähig sein, das funktioniert trotzdem, sagt Ilkom Khastarov. Er ist Vorsitzender von Ustextilprom, einer Agentur für die Vermarktung der usbekischen Baumwolle. Der drahtige Manager, 45 Jahre alt, vertritt 2000 Produktionsunternehmen aus der Textil-, Näh- und Strickindustrie und damit 90% des usbekischen Exportpotenzials.
Unser bedeutendster Markt sind die GUS-Staaten, Russland, Kasachstan, Kirgisistan. Unser zweitgrößter Markt ist China. Dritter Markt ist die Türkei und von dort weiter in die Europäische Union. Dort ist Deutschland der größte Markt und dann Polen und der drittgrößte Markt in der EU ist Italien.
Auch Skandinavien, Spanien und Ägypten stehen auf der Liste der Länder, die demnächst beliefert werden sollen. Auch Länder, die früher Rohbaumwolle gekauft haben. Usbekistan könne hier bestehen, meint der Manager.
First is the pricing. Anyway, price is very important.
Als erstes über den Preis. Der Preis ist sehr wichtig. Und zweitens, wir denken, dass nach der Pandemie viele Länder ihre Lieferquellen ändern werden, weil sie sich nicht mehr nur auf eine Quelle verlassen wollen. Und als weiterer Lieferant können wir sehr effizient arbeiten. Und drittens, wir wollen kundenfreundliche Produkte auf den Markt bringen. Wir wollen Ökobaumwolle herstellen, also fast ohne Dünger hergestellt. Im vergangenen Jahr hatten wir schon welche, aber die ist teuer.
Es ist ein harter Wettbewerb, in den Usbekistan eingetreten ist, um Preise, um Qualität und die eigene Nische. Der Vermarktungsmanager meint, dass seine Produzenten den Händlern in Europa genau sagen könnten, auf welchem Feld in Usbekistan die Baumwolle angebaut und geerntet wurde, in welcher Fabrik sie war und wo sie gewebt, gefärbt und genäht wurde. Das hätte vor 5 Jahren noch niemand geglaubt. Aber jetzt laufe das System effizient und ziehe auch Usbeken wieder zurück in ihre Heimat, wie Karola Rustamova. Nach 10 Jahren ist die Modedesignerin aus Spanien zurückgekehrt und stellt jetzt ihre neuen Stücke im Zentrum von Taschkent aus. Kollektionen aus Seide und Ökobaumwolle für ganz neue Kunden im In- und Ausland. Über der Straße, auf einem luftigen, sonnigen Balkon im 1. Stock, empfängt sie Besucher zu einem Glas Tee. Ihre Schneiderin sitzt gleich nebenan und während sich die Kunden umschauen, erklärt sie, warum ihre Stücke so besonders sind.
Das ist eine Öko-Kollektion, Seide. Wir ziehen die Schale aus der Granatapfelschale heraus. Das heißt, wir trocknen die Schale und je nach Jahreszeit, zum Beispiel im Sommer, trocknet es dunkler, im Herbst goldener und im Frühjahr gibt es ein wenig Grün ab. Dann verwenden wir auch mehr Zwiebelschalen. Das ist alles ökologisch.
Öko-Baumwolle aus Usbekistan. Birgit Wetzel war das mit diesem Wandel im Land. Kinderarbeit gehört inzwischen zur Vergangenheit, aber weltweit ist sie traurige Realität. Und zuletzt sogar wieder angestiegen, deshalb wollen wir drüber sprechen. So hat es nämlich die internationale Arbeitsorganisation, die ILO oder ILO, in ihrem jährlichen Bericht festgestellt, über den wir jetzt sprechen wollen mit Lea Maria Löbel von der ILO-Vertretung in Berlin. Hallo.
Hallo.
160 Millionen Kinder sollen laut Ihrem Bericht in Kinderarbeit sein weltweit. Um welche Länder geht es denn da?
Also generell zeigt der Report, das haben Sie eben schon eingänglich gesagt, dass wir sehen, dass Kinderarbeit die letzten 4 Jahre wieder angestiegen ist und dass wir uns von den Zielen entfernen, Kinderarbeit bis 2025 wirklich auch nachhaltig gegenzuwirken. Was wir sehen ist, dass wir in Asien, dem Pazifik und Lateinamerika weiter Fortschritte verzeichnen. Dort geht Kinderarbeit auch in den letzten 4 Jahren weiter runter, wenn auch nicht in dem Tempo, in dem wir uns das wünschen. Und ein wirkliches Problem sehen wir in Subsahara-Afrika, der Region, wo die Kinderarbeit wirklich wieder steigt.
Und was sind die Gründe, dass dort eben zum Beispiel wieder die Kinderarbeit zunimmt?
Das ist vor allen Dingen erstmal ein wirtschaftliches Problem. Das Wirtschaftswachstum global stagniert vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent. Es fehlt an produktiver und guter Arbeit für Erwachsene. Und Kinderarbeit ist dort dann ein probates Mittel, um zum Haushaltseinkommen beizutragen. Das heißt eigentlich ein Mittel, um Armut in einer Familie zu bekämpfen und dagegen anzuwirken, dass man täglich dann auch Essen kaufen kann, eine Familie versorgen kann. Und obwohl unsere Daten teilweise unter Corona-Bedingungen, aber auch ganz oft nicht unter Corona-Bedingungen in den letzten 4 Jahren gesammelt wurde, können wir sagen, dass durch die Pandemie diese Zahlen potenziell noch weiter sich verschlechtern. Denn dort, wo Arbeit wegfällt für Erwachsene, werden Kinder wieder herangezogen, um zu arbeiten und zum Familieneinkommen beizutragen.
Das heißt, die Pandemie mit Schulschließungen etc. hat sich wirklich direkt ausgewirkt, dass eben viele Kinder, Millionen Kinder weltweit dann wieder arbeiten müssen?
Genau, wir haben selbst jetzt im Jahr 2022, und das ist unser, das sind Daten aus unserem letzten Covid-Monitor und dem WESO-Report, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, dieses Jahr fallen alleine 52 Millionen Vollzeitäquivalentstellen weg im Vergleich zu 2019. Viele Leute sind arbeitslos, viele Menschen haben den Arbeitsmarkt auch verlassen, kommen nicht zurück. Und das sind dann in Familienkontexten Situationen, wo Kinder dann auch wieder eingesetzt werden, um Geld zu verdienen.
Ihre Organisation, die ILO, die gehört ja zu den Vereinten Nationen, ist weltweit tätig und hat das Ziel, sich eben für faire Arbeitsbedingungen einzusetzen. Woran scheitern Sie denn, dass es immer noch 160 Millionen Kinder gibt, die arbeiten müssen?
Ganz klar muss man sagen, dass die ILO zum einen erstmal eine normsetzende Organisation ist. Das heißt, eine internationale Organisation, die Arbeits- und Sozialstandards setzt. Und in eine unserer oder zwei unserer Normen gehen wir auch direkt gegen Kinderarbeit an, setzen ein Mindestalter und verbieten die schlimmsten Formen von Kinderarbeit. Das sind Formen der Arbeit, die so schwer sind, dass sie auch von Kindern unter 18 Jahren nicht ausgeführt werden sollen, zum Beispiel Arbeit an Maschinen und so. Wir sehen, dass eigentlich fast alle Staaten diesen Normen zustimmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel die ILO-Konvention zur Abschaffung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit universell ratifiziert. Das ist uns bei keiner anderen Norm gelungen. Das heißt, wir haben normativ global einen Konsens, Kinderarbeit sollte verboten sein. Und was wir jetzt mit diesen 160 Millionen Kindern in Kinderarbeit sehen, ist, dass die Normen nicht richtig umgesetzt werden. Und deshalb braucht es genau an der Stelle jetzt eine Nachjustierung. Das heißt, zum einen gehen wir erstmal mit Regierungen ins Gespräch. Das sind ja die Partner, die vor allen Dingen dieses Gesetz oder diese Gesetze auf nationaler Ebene umsetzen. Ganz oft fehlt es an Inspektionssystemen, die vor Ort in den Lieferketten, aber auch gerade in Kleinstbetrieben, im Familienkontext Kinderarbeit aufdecken können. Es fehlt dann gerade in Arbeitgeberprozessen daran, zum Beispiel Arbeit produktiver zu gestalten, sodass höhere Löhne erzielt werden können. Das ist ein Ansatzpunkt. Und natürlich braucht es auch alternative Bildungsmöglichkeiten für die Kinder. Und da Kinderarbeit vor allen Dingen auch im ländlichen Raum stattfindet, zeigt sich dort, dass der Zugang zu Bildung ganz, ganz wichtig ist, damit es diese wirkliche Alternative zu dieser Kinderarbeit auch gibt. Gerade auch für Kinder, die lange Zeit jetzt in Arbeit waren und eigentlich erstmal wieder Anschluss finden müssen. Das heißt, dort setzen wir uns auch für Schulrückkehrerprogramme ein und vor allen Dingen dann auch für Ausbildung im Jugendalter, um diese Kinder, die lange Zeit gearbeitet haben, dann auch perspektivisch fortbilden zu können.
Und wie kriegt man das hin, die Länder oder Partner weltweit eben dazu zu bewegen, diese Sachen auch umzusetzen? Wir haben ja gehört von dem Beispiel aus Usbekistan heute, da war es der wirtschaftliche Druck, der eben das Land gezwungen hat zum Umsteuern. Und inwieweit könnte man das eben auch anwenden auf andere Länder, dass man eben sagt, wir arbeiten mit euch nur zusammen, wenn ihr das wirklich landesweit verbietet?
Ich glaube, der wirtschaftliche Druck ist global überall dort. Ich glaube, Konsumentinnen und Konsumenten weltweit üben Druck auf zum Beispiel Unternehmen ein, die in anderen Ländern einkaufen, wo dann potenziell auch Kinderarbeit stattfindet. Dementsprechend haben wir über die letzten Jahre mit immer mehr Unternehmen auch zusammengearbeitet, in ihren Lieferketten zu schauen, wo ist Kinderarbeit sichtbar und was muss vor Ort dann mit Unternehmen passieren, damit diese Kinderarbeit nicht stattfindet und Familien aber auch alternative Einnahmequellen generieren können. Aber vor allen Dingen ist es erstmal eine staatliche Aufgabe und den Staaten fehlt sehr oft die finanziellen Mittel, um diese Strukturen nachhaltig aufzubauen. Das heißt, auch ein Inspektionssystem von Inspekteuren will finanziert sein, muss vor allen Dingen aber auch im ländlichen Raum erstmal ankommen. Dort fehlen ganz oft Verbindungsstrukturen zu, ich sag jetzt mal, lokalen Behörden, lokalen NGOs und Gruppen, die sich schon gegen Kinderarbeit einsetzen. Dementsprechend ist ein großes Ziel, auch dieses Netzwerk aufzubauen von Menschen, die sich für diesen im Kampf gegen Kinderarbeit einsetzen wollen und die dann vor Ort Strukturen aufbauen, die es ermöglichen, zum einen die Inspektionen regelmäßig durchzuführen, auch dann, wenn sich Arbeit verlagert. Und dann aber auch tatsächlich mit Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern im sozialen Dialog zu schauen, was muss vor Ort eigentlich passieren, damit Arbeit produktiv ist und Kinder nicht eingesetzt werden müssen.
Sagt Lea Maria Löbel von der Berliner Vertretung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO oder auch ILO. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und mit der Forderung nach fairer Arbeit geht es hier auch weiter demnächst im Weltzeit-Podcast. Wir schauen auf syrische Geflüchtete, die in der Recyclingindustrie in der Türkei arbeiten. Demnächst hier. Ich bin André Zanto. Bis bald.